Otto Hermann Pesch von der Universität Hamburg ist emeritierter Professor, wie wir gehört haben, aber er ist Experte in der katholischen Kirche eben auch für Selige und Heilige. Das ist natürlich ungewöhnlich, auch für eine Region gerade, die von evangelischen Christen geprägt wird. Und demnächst wird hier eine Seligsprechung stattfinden, und zwar am 25. Juni. Professor Pesch, können Sie bitte einfach einem evangelischen Christen einmal erklären, was passiert da eigentlich, warum werden Personen selig gesprochen und was bedeutet das für einen Lübecker Katholiken?
Es bedeutet zunächst einmal, dass jetzt mal alle früheren abergläubischen Vorstellungen beiseite gelassen, dass dieser Mensch von der kirchlichen Autorität als vorbildlich Glaubender vor Augen gestellt wird, was dann jeder interessierte Katholik durch Nachlesung der Biografie und so weiter sich klar machen kann. Es bedeutet zweitens, dass es, aber das muss nicht sein, aber es ist erlaubt und es ist möglich, dass ein Katholik zu diesem Seliggesprochenen beten kann und ihn bitten kann, bitte mal Fürsprache bei Jesus Christus, in dem Sinne, wie man überall in der Gemeinschaft der Heiligen auf Erden und im ewigen Leben einander um Fürsprache bitten kann. Ich kann ja jeden Mitchristen auch bitten, bitte mal für mich, ich habe das und das Problem, dass mir von Gott geholfen wird. Und so kann ich einen Seliggesprochenen ebenso darum bitten, nicht mehr und auf keinen Fall, wie immer wieder einmal als Falschmeldung zu hören ist, wird der Selige jetzt angebetet.
Sprechen wir doch mal über das Verfahren. Denn ich meine, bevor es zu einer Seligsprechung kommt, da muss doch geprüft und abgewogen und vielleicht auch das Für und Wider dann erwägt werden. Das ist doch oftmals gar nicht so einfach. Also da muss das ganze Leben doch gewissermaßen dieses Menschen recherchiert werden. Und dann kann man irgendwann zu einem Entschluss kommen, bitte eine Seligsprechung, die findet statt. Wann ist dieses Verfahren für die Lübecker Geistlichen denn eigentlich angelaufen?
Ich weiß jetzt nicht konkret, zu welchem Zeitpunkt das Verfahren angelaufen ist. Es geht jedenfalls so, normalerweise besteht zuerst mal ein regionales Interesse, ein Interesse der Diözese oder ein Interesse von einer größeren Gruppen von Gläubigen aus der Umgebung des selig zu Sprechenden, die die Idee haben, der Mann ist es eigentlich wert, selig gesprochen zu werden. Dann beginnt auf Diözesanebene ein Recherchierungsverfahren, wo die Biografie, die Lebensumstände und eben das Lebenszeugnis eines solchen Menschen aufbereitet wird, um zu klären, sind da nicht doch irgendwelche anderen Punkte, die eigentlich davon abraten. Das ganze sogenannte diözesane Voruntersuchungsverfahren wird dann mit dem Ergebnis an eine zuständige Stelle in Rom, eine Kommission, die für Heiligsprechungs- und Seligsprechungsverfahren zuständig ist, geschickt. Und die prüft dann das Ganze nochmal, ob da nicht irgendwo etwas dagegen spricht. Es gibt dann den sogenannten Advocatus Diaboli, also den Anwalt des Teufels. Das ist also eine Art Staatsanwalt im Verfahren, der vor allem darauf aus ist, alle dunklen Punkte in dem betreffenden Leben des selig zu Sprechenden herauszufinden. Und kommt er zu keinem negativen Ergebnis, dann wird das Verfahren im Vatikan abgeschlossen mit einem positiven Votum. Der Papst kann den selig sprechen. Wir haben alles geprüft. Und dann ist der Papst aber immer noch frei, ob er darauf eingeht oder sagt, im Moment ist das nicht opportun oder mich interessiert die Sache nicht so sehr oder ich überlasse das lieber nochmal meinem Vorgänger, meinem Nachfolger oder so etwas. Er ist dem Verfahren gegenüber völlig frei. Also, das im konkreten Fall die Termine bei den Lübecker Märtyrer waren, muss ich schlicht im Moment sagen, bin ich überfragt, das weiß ich nicht.
Also können wir davon ausgehen, das ganze Hintergrund und überhaupt die Entscheidung über die Kapläne Hermann Lange, Eduard Müller und Johannes Prasek ist auch Benedikt dem 16. vorgelegt worden und er hat das positiv beschieden. Können wir das so sehen?
Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit musste ihm das vorgelegt werden. Ich kann mir auch denken, dass er mit der Sache schon vorher als Kardinal befasst war, weil es ja schließlich hier um deutsche Geistliche ging, die er aufgrund seiner theologischen Ausbildung mit Sicherheit gekannt hat, nicht den ganzen Vorgang, nicht so wie ich ihn ja auch aufgrund meines Studiums kennengelernt habe, den Prozess gegen die sogenannten Lübecker Märtyrer, nicht? Also mit Sicherheit ist ihm das nicht nur ein formales Anliegen, sondern auch ein persönliches Anliegen, diese Blutzeugen aus der dunklen Zeit des Nationalsozialismus jetzt nun auch durch die Seligsprechung zu ehren und vor allem auch in der Öffentlichkeit noch mehr bekannt zu machen, als sie sowieso schon sind.
Hängt das dann nicht auch sehr vom Papst ab, ob diese Seligsprechung letzten Endes stattfindet? Sie nannten in Ihrem Vortrag den legendären Pater Pio. Der ist ja nun bei vorherigen Päpsten eigentlich gar nicht so gut angekommen. Ich glaube, Johannes der 23., der hat ihn sogar richtig nicht gemocht. Und jetzt nachher, also dann bei Johannes Paul II., der hatte eine persönliche Begegnung und hat das denn sehr stark befördert.
Es ist sicherlich manchmal so, dass der Papst an dem einen Verfahren mehr Interesse hat als an einem anderen. Wie es jetzt bei Padre Pio war mit den Vorgängern, das weiß ich jetzt im Einzelnen nicht. Ich weiß eben nur die besondere Vorliebe, die Johannes Paul II. Für diesen Kapuziner gehegt hat. Dass in solchen Verfahren auch gelegentlich mal außertheologische Motive eine Rolle spielen, dass man meinetwegen auch eine bestimmte Nation einmal ehren will durch einen Heiligen, dass bei der Seligsprechung von Johannes Paul II. Natürlich auch ein Blick nach Polen eine große Rolle gespielt hat, wo, ich habe das selbst gesehen, schon zu Lebzeiten des Papstes, wie auf Altärchen Büsten von Johannes Paul II. An den Säulen auch angebracht waren in den Kirchen. Keine Kirche ohne ein Bild des Johannes Pauls II. Das mag eine Rolle spielen. Aber entscheidend ist, wenn wirklich gravierende Gründe gegen so etwas sprechen und hinreichend deutlich gemacht werden, das ist ja auch noch in einigen Einzelpunkten bei Johannes Paul II. Nicht so ganz ohne Bedenken geblieben. Wenn wirklich gewichtige Gründe dagegen sprechen, dann kann der Papst das nicht gutheißen und durchführen. Vor allem aber, er ist generell frei. Er kann auch sagen, gut, ist alles okay, aber im Moment halte ich das nicht für opportun, diese Seligsprechung, und dann lässt er es. Es hängt letztlich völlig in der Freiheit des Papstes, ob er positiv oder negativ auf das Endergebnis einer entsprechenden Vorprüfung, die lange Jahre braucht, positiv oder negativ reagiert.
Für den Hörer wollen wir nochmal hinzufügen, die Seligsprechung von Johannes Paul II. Wird am 1. Mai stattfinden, am 25. Juni, wie gesagt, die Seligsprechung der Kapläne hier in Lübeck. Herr Professor Pesch, Sie sind ja nun lange mit der ganzen Angelegenheit befasst, werden Sie denn persönlich bei dieser Zeremonie anwesend sein?
Kann ich jetzt noch nicht sagen, irgendeine Einladung liegt mir jedenfalls noch nicht vor, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ich hätte durchaus nichts dagegen, hier dabei zu sein. Aber auf der anderen Seite, ich bin nicht mehr der Jüngste, und die langen Reisen, das ist auch für mich nun auch aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr das am meisten zu Empfehlende. Aber ich habe noch nicht darüber nachgedacht, aber für denkbar halte ich das auf jeden Fall, ja.
Ja, nachdem ich jetzt hier schon mal so involviert bin. Ich kann Sie natürlich nicht einladen, aber wir können mal eine Empfehlung für die Einladung hier an die katholische Gemeinde zumindest aussprechen. Da hätten Sie nichts gegen.
Ja. Da hätte ich nichts gegen, nein. Wie ich dann reagiere, ob ich kann oder nicht, das muss ich dann zeigen.